Willkommen zu Unruhige Zeiten, dem Podcast vom und für den Mittelstand.
Herzlich willkommen zum TTE Strategy Podcast Unruhige Zeiten. Ich bin Lars Linnekogel von TTE Strategy und spreche alle paar Wochen mit Geschäftsführern, Entscheidungsträgern und Unternehmern von Mittelstand Champions in Deutschland. Und heute spreche ich mit jemandem, der Transformation wirklich lebt. Vom Motorsport bis zur Industrie, Ralf Rumberg. Ralf ist frisch in seiner neuen Rolle als Chief Transformation Officer bei der CAP AG, aber seine Erfahrungen gehen weit darüber hinaus. Er hat High-Performance-Teams im Motorsport geführt, bei Bosch Rexroth Turnarounds begleitet und als CEO Mittelständler durch Veränderungsphasen gesteuert. Außerdem ist er im Advisory Board bei TTE Strategy. Und ich freue mich heute mit ihm über die Kunst der Transformation zu sprechen und darüber, was Mittelständler tun können, um in unsicheren Zeiten auf Kurs zu bleiben oder eben wieder auf Kurs zu kommen. Ralf, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Ja, schönen Dank, Lars, und hallo zusammen. Ich freue mich auch unglaublich auf den Podcast.
Dann wollen wir mal direkt reinstarten.
Die Vita.
Ralf, du hast als Leiter Technik an der Rennstrecke gearbeitet, später ähnliche Rollen AMG, Mercedes-Bereichen besetzt. Nenn mir doch mal so drei Kennzeichen, die High-Performance-Teams im Motorsport von durchschnittlichen Werksteams unterscheiden. Und was ist da so auf die mittelständische Perspektive übertragbar?
Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich finde, vor allem der Spirit der Teams macht den großen Unterschied aus. Und mit Spirit meine ich, das unbedingt gewinnen wollen, die Einstellung dazu, wirklich alles dafür zu tun, das Ziel zu erreichen. Das ist das eine. Der zweite Punkt ist ganz wesentlich, jede Rolle wird mit den Besten aus dem Team besetzt. Und es gibt eine Art natürliche Competition innerhalb des Teams, um eben jede Position, um da auch der Beste zu sein. Und last but not least, ist es natürlich schon so, dass es nach jedem Training, nach jedem Rennen eine Art Debriefing gibt. Was ist ein Debriefing? Es wird jeder Prozess, jede Trainingssession kritisch beleuchtet. Was kann man besser machen? Und dann auch direkt in der nächsten Runde umgesetzt. Also nicht auf die lange Bank geschoben, sondern sofort trainieren.
Ja, also das gucken wir uns gleich mal zusammen an, wie man das in der Transformation gut machen kann. Bei AMG, Mercedes warst du ja. Wer war da so euer größter Konkurrent auf der Rennstrecke?
Ja, also typischerweise im Tourenwagensport immer die BMW Motorsport, aber im Langstreckensport auch Porsche. Das waren so die beiden.
Ja, und wie seid ihr da immer vorne rausgekommen oder wie war so deine persönliche Erfolgsquote?
Ja, immer vorne geht natürlich nicht, aber mit AMG waren wir oft wirklich vorne dabei. Also von daher eine große Erfolgsstory in der Zeit. Ist ja schon einige Jahre her inzwischen.
Ja, gucken wir noch, was du noch gemacht hast. Du warst bei Bosch Rexroth, hast in der Restrukturierung mitgewirkt, Umsatzveränderung, Margenhebel, Zeitfenster. Was war denn so die härteste Kennzahl, die du da persönlich erreichen musstest?
Ja, bei Bosch Rexroth war es so, das war ja ein stärkerer Turnaround-Case. Also von daher ging es eigentlich ausschließlich ums EBT. Und da ein positives EBT zu erreichen, das war so die absolute Key-Kennzahl. Und natürlich alle anderen Maßnahmen, die dann unterschiedliche Kennzahlen erforderten, haben aber am Ende auf das EBT eingezahlt.
Und dann warst du noch 4,5 Jahre bei Koki, CEO. Was kannst du jetzt daraus mitnehmen in deine Rolle heute als Chief Transformation Officer?
Ja, da ihr ja alle die Koki Transmission wahrscheinlich nicht kennt, typischer Tier-1-Automotive-Supplier im Drivetrain zu Hause, das heißt Getriebekomponenten, Schaltsysteme. Und es war auch, als ich reingegangen bin, reiner Restrukturierungsfall, Private Equity Owned. Und ja, was kann ich mit in die CAP-Rolle reinnehmen? Ja, die CAP hat auch einige Automobilzulieferer als Kunden. Also von daher, ich kenne die Automobilindustrie, kenne so die typischen Gegebenheiten da und ich glaube, dass ich da einen durchaus guten Beitrag leisten kann.
Ja. Das hören wir gleich noch mehr dazu. Bevor wir in die nächste Rubrik kommen und dann wirklich über unruhige Zeiten sprechen, vielleicht noch eine letzte persönliche Frage. Welches Mindset hast du dir denn selbst über die Jahre angeeignet, das dir dabei hilft, Transformationen zu meistern? Man ist ja auch manchmal persönlich in der Transformation dann, ne?
Absolut. Also ganz wesentlich in diesen Transformationszeiten ist, ruhig zu bleiben. Und das ist natürlich auch etwas, was man mitbringt über die Erfahrung. Das heißt, man analysiert dann doch deutlich nüchterner die Situation, wenn du irgendwo reingehst, als wenn man jetzt lange Zeit schon irgendwie in der Führungsrolle war und in diese missliche Lage, in das unwegsame Gelände gekommen ist. Und ich glaube, das ist etwas, was ich mitbringe dann und was mir auch zu eigen ist, also was mein eigenes Mindset ist. Ruhig bleiben und schauen, was sind jetzt genau die richtigen Schritte und eine saubere Analyse zu fahren.
Und klappt sowas auch im Motorsport, wenn man dann so an der Piste da, an der Rennstrecke ist? Bleibt man da immer ruhig oder?
Nein, nicht immer ruhig, aber die Analyse läuft natürlich im Hintergrund und man weiß da schon sehr gut drauf zurückzugreifen. Das heißt, eine Emotionalität in der Situation ist ja schon gut, weil sie zeigt, es ist einem wichtig. Auf der anderen Seite ist aber eben auch wichtig, nicht eine reine Bauchentscheidung zu treffen, sondern eben auf guten, fundierten Grundlagen aufzusetzen und die dann in die Entscheidung mit einfließen zu lassen.
Na, dann gucken wir jetzt mal wirklich rein in den Maschinenraum.
Unruhige Zeiten.
Was sind denn die ersten drei Signale, die du siehst, dass ein Unternehmen in der Krise steckt und dass sich jetzt dringend etwas ändern muss?
Das erste Signal ist, in den ganzen Diskussionen geht es nur noch um Cost-Cutting, Kostenreduzierung. Ist das einzige Thema, es wird versucht, überall zu sparen, ist eines der Themen. Zweite Thema ist natürlich auch, wenn man so mit den Mitarbeitern spricht und mit den Führungskräften spricht, dass man erkennt, entweder eine gewisse Hilflosigkeit oder eine Frustration, auch ob der Situation, der Markt ist mehrere Jahre rückwärts gelaufen und man ist jetzt einfach irgendwo ein Stück weit hilflos dann auch. Das sind so die typischen Kennzeichen.
Und dann geht deine Arbeit als Chief Transformation Officer so richtig los. Also wenn du das spürst, dann was passiert dann in dir?
Ja gut, also erstmal steht ja irgendwie eine Beauftragung vorn dran und dann wird natürlich in dem Rahmen schon abgesteckt, wo soll es denn hingehen, wo steht man auch und ganz grundsätzlich ist das aber der Starting Point, hoffentlich. Ja.
Und musst du dann den Unternehmen oder den Führungskräften dort erstmal den Spiegel vorhalten oder haben die das dann schon häufig selbst erkannt, dass eigentlich jetzt hier gerade nur noch Cross-Cutting und schlechte Stimmung auf der Agenda ist?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt Situationen, wo man reingeht und wo die Führungsmannschaft schon erkannt hat, wir müssen uns deutlich verändern, so funktioniert es einfach nicht mehr und vielleicht eher vor der Frage stellt, wie machen wir das jetzt? Es gibt aber eben auch Situationen, wo immer noch alles schön geredet wird und darüber philosophiert wird, dass es ja nur an dem Markt liegt und der Markt im halben Jahr wieder da ist und man jetzt eigentlich eher nichts tun müsse. So, und diese ganz unterschiedlichen Pole der Ausgangssituation hast du einfach und weißt du selbst, da musst du dich drauf einstellen dann, wo du eben die Mannschaften abholen musst, an welchem Punkt.
Ja, und jetzt heißt der Podcast ja Unruhige Zeiten. Haben wir dann jetzt aus deiner Sicht in Deutschland unruhige Zeiten und sind das Zeiten, wo die meisten der Unternehmen eigentlich jetzt das mal erkennen müssten oder kann man noch ein bisschen abwarten?
Naja, ich glaube, anhand der Wirtschaftsentwicklung, gerade in Deutschland, aber auch durchaus weltweit, wir kommen ja vielleicht gleich nochmal dazu bei der nächsten Thematik. Wir haben absolut unruhige Zeiten und es sind sicherlich einige Veränderungen erforderlich, erkennen aber das alle, das hängt davon ab.
Gibt es denn Unternehmen, die du vielleicht auch benennen kannst, wo du sagst, das sind eigentlich gute Beispiele, die haben es erkannt und die haben einen guten Weg nach vorne gefunden oder sind da mittendrin?
Lass mich kurz überlegen, da gibt es sicherlich eine ganze Reihe an Unternehmen, was mir gerade spontan einfällt, auch ein bisschen weg mal von der Automobilindustrie, weil Automobilindustrie natürlich super im Fokus ist. Aber wenn wir jetzt mal in die Bauindustrie schauen, sicherlich auch sehr leidend in den letzten Jahren in Deutschland, dann kann man sicherlich am Top-End sehen, zum Beispiel in Heidelberg Materials, die sich sehr, sehr gut entwickeln, trotz dieser Krise. Und warum entwickeln die sich so gut, meines Erachtens? Weil sie eine klare Strategie haben und diese auch sehr stringent umsetzen und dieser Strategie auch folgen. Und das ist meines Erachtens einer der wichtigen Themen, eine eigene Vorwärtsperspektive zu haben, zu definieren und diese auch klar zu folgen.
Spannendes Beispiel. Dann kurz zu den Basics. Transformation ist ein Begriff, den ja viele, auch Berater, etwas inflationär benutzen. Für dich als Praktiker, was ist denn jetzt eine echte Transformation? Wann geht es wirklich mit der Veränderung los? Und wo hört dann auch Transformation auf?
Transformation heißt für mich, ein Unternehmen steht nach einer Transformation komplett anders da als vorher. Das heißt, ich sage immer, der Weg von A nach B. Und das kann nicht von A nach A sein. Und das ist vielleicht auch der Unterschied ganz, ganz konkret. Es wird ganz oft nur auf die Kostenachse geguckt, dann wird irgendwie ein bisschen Kosten rausgenommen, wird ein bisschen gespart. Das fasst aber nicht an der Ursache an in der Regel, sondern die Ursache liegt häufig darin, dass man als Unternehmen eben einfach nicht zukunftsfähig aufgestellt ist. Und wenn ich dann einfach nur Kosten rausnehme, dann werde ich übermorgen wieder an der gleichen Stelle stehen.
Was ist denn in der guten Transformation noch drin, außer Kosten?
Ja, gut, in der guten Transformation ist auf jeden Fall eine ganz klare Strategie der Outcome, eine sogenannte Zielstrategie, wo man dann auch in zum Beispiel jetzt ganz oft genommen 2030 stehen möchte. Und von da aus dann wirklich rückwärts zu denken und die Schritte zu gehen. Das heißt, alles, was man in der Transformation dann macht, zahlt darauf ein, in diese Zielstellung zu kommen.
Du bist jetzt ganz frisch CTO bei der KPMG. Glückwunsch nochmal zur Position. Ich will jetzt nicht alle Zahlen durchgehen. Jahresergebnis nach Steuern ist negativ. Wenn du jetzt da als CTO startest, was sind denn jetzt deine 2, 3 Stellschrauben, an denen es sofort losgeht?
Also der typische Startpunkt ist für mich, die KAP ist ja, das schiebe ich vielleicht vorweg, eine typische Industriegruppe, aufgestellt in 3 Segmenten, 16 operative Standorte. Und ich schaue mir als erstes wirklich die operativen Geschäfte an. Das heißt, ich gehe in die Standorte, gucke mir die Prozesse dort an, gucke mir die Produkte an und spreche vor allem, ganz wichtig, mit den Management-Teams vor Ort, um erstmal einen Eindruck zu kriegen und um auch genau die Fragen zu lancieren, wo stehen wir heute und wo stehen wir aber auch in 5 Jahren, um mal zu gucken, was gibt es schon an Aktivitäten auch, an Ideen, an Maßnahmen und was gibt es eben noch nicht.
Wie verhinderst du in deiner Arbeit, dass da jetzt im Prinzip Buchhaltungstricks irgendwo stattfinden in der Transformation, dass jetzt erstmal so ein bisschen mit Sondereffekten schön gerechnet wird und man dann eigentlich schnell wieder besser aussieht, obwohl fundamental wenig passiert ist?
Ja, ist ein weit verbreitetes Thema. Du sprichst vielleicht darauf an, dass man oft auf Adjusted EBITDA schaut oder Ähnliches. Ich schaue aufs EBT. Das steht ganz unten, da ist alles drin. Das macht natürlich hin und wieder die Analyse ein bisschen schwieriger, weil eben alle Sondereffekte auch irgendwie separat rauszuarbeiten sind. Aber auch gerade das ist genau wichtig, um zu verstehen, wo stehe ich denn als Unternehmen tatsächlich. Und das tatsächliche Ergebnis zeigt sich eben ganz unten. Und ja, Abschreibungen müssen auch verdient werden am Ende und Zinsen müssen auch gezahlt werden. Und von daher ist es, glaube ich, ganz wesentlich, Bottomline zu gucken und nicht irgendwo zwischendrin.
Ja, und wenn man auf EBT schaut, macht man sich da Freunde oder ist das so einfach, da auch so die Kollegen in so einem Board zu überzeugen? Jetzt weg vom konkreten Beispiel, aber allgemein, wollen das alle so oder gibt es da auch eher so die EBITDA-Freunde?
Ja, da gibt es ganz viele EBITDA-Freunde. Es gelingt aber doch anhand der Zahlen relativ gut, ein Verständnis dafür zu wecken, warum man unten schauen sollte. Und wir sind ja nicht alleine in einer Führung eines solchen Unternehmens, sondern wir haben ganz, ganz viele Mitarbeiter in jedem Unternehmen. Und wenn wir darüber nachdenken, wie steuere ich meine Führungsmannschaften, wie steuere ich auch meine Preissetzung, dann macht das einen erheblichen Unterschied, ob ich sage, ich habe 20% EBITDA, ja, oder ich habe 0% EBT. Das macht einen erheblichen Unterschied und das löst bei den Mitarbeitern auch ordentlich was anderes aus. Während plus 20% sich ja als wirklich tolles Ergebnis anhört, ist plus 0% oder minus 0% eben sehr offenbar kein tolles Ergebnis. Und das löst etwas bei den Menschen aus, was wirklich darauf einzahlt, dann auch in die richtige Richtung zu schauen.
Da kommen wir gleich noch hin, wie kriege ich jetzt sozusagen Schwung in die Organisation. Vorher nochmal der kurze Exkurs in die Automobilindustrie, die, wenn man in die Presse schaut, ja eigentlich jeden Tag leidet, jeden Tag auch mehr. Was muss denn da jetzt in Deutschland passieren? Haben wir da überhaupt noch eine Chance gegen BYD und wie sie alle heißen? Wie ist da dein Blick?
Ja, die deutschen Automobilhersteller tun sich schwer und das ist auch durchaus nachvollziehbar. Wenn man ein bisschen in die Historie schaut, dann stellt man fest, ohne jetzt einen speziell nennen zu wollen, die Modelle, die man gelauncht hat, waren weltweit erfolgreich. Wenn man in die Zukunft schaut und das auch zum Teil heute schon gilt, stellt man fest, dass die Generation, die heute in China Fahrzeuge kauft, ganz andere Erwartungen an die Fahrzeuge und an die Funktionalitäten hat, als das in Europa der Fall ist Und das auch noch, als das in den USA der Fall ist. Und das führt einfach dazu, dass eine One-Fits-All-Strategy einfach nicht mehr funktioniert. Und von daher muss man sich sicherlich entscheiden, welche Märkte will man bedienen, welche Technologien will man dafür nutzen oder anbieten und wo will man die Fahrzeuge entwickeln. Und auch das sieht man ja, wenn man ein bisschen in die Historie schaut, ja schon. Es gab immer mal etwas andere Fahrzeugmodelle in den Regionen. Aber die hatten immer die gleiche gleiche Modul- und Chassis-Konfiguration und da wurde nur eine andere Karosse draufgesetzt. Heute ist es so, wenn man in Asien sich das anschaut, dann ist das Entertainment im Fahrzeug wesentlich wichtiger, die Konnektivität wesentlich wichtiger, als das vielleicht hierzulande der Fall ist und vor allem auch, als das in den USA der Fall ist. So, und deswegen glaube ich, wird man sich mit einer Differenzierungsstrategie auf den Weg machen müssen. Und da wird man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle feststellen, dass man nicht jeden Markt bedienen will oder nicht jede Generation bedienen will oder nicht jede Fahrzeugkategorie.
Also werden die deutschen Automobilhersteller irgendwann nur noch in Deutschland Autos verkaufen? Oder wie ist dein Blick nach vorne? Das wäre ja schrecklich.
Das wäre schrecklich. Das hoffe ich auch nicht, dass das der Fall ist. Aber ich glaube, die Automobilhersteller müssen erkennen, dass Local-for-Local-Strategies einfach wesentlich wichtiger werden und dass eben diese Plattformentwicklungen immer schwieriger werden, die wirklich weltweit zu nutzen. Und von daher, die Diversifizierung wird da erforderlich sein und sicherlich auch eine wesentlich höhere Veränderungsgeschwindigkeit. Modellzyklen 6-7 Jahre funktioniert einfach nicht mehr. Da kommt der gerade genannte BYD an uns vorbei und wechselt alle 2 Jahre die Modelle.
Ja, da müssen wir hier Gas geben. Die größte Herausforderung ist aber auch das Gas geben, Schwung in die Transformation zu bekommen. Du hast ja eben schon erläutert, wie wirkvoll oder wirksam ein EBT 0 sein kann versus einem Adjusted EBIT da. Menschen mögen oft keine Veränderung und eine Transformation bedeutet Veränderung, manchmal ja auch Stress. Woran erkennst du, ob ein Unternehmen und die Menschen in der Organisation bereit sind für eine Veränderung?
Das ist eine gute Frage. Das erkennst du nicht so sehr sofort von außen, sondern das entsteht über die ersten Fragen. Und wenn man in eine Organisation reingeht, dann habe ich ja gerade schon ausgeführt, gehe ich in die Standorte über die Fragestellungen rein. Wo kommen wir her? Was war auch gut in der Vergangenheit? Warum sind wir eigentlich erfolgreich bis hier hingekommen? Und wo stehen wir heute? Und wie funktionieren unsere Produkte heute? Und so komme ich eigentlich relativ schnell in die Situation zu erkennen, haben wir eine Führungsmannschaft, die offen ist für Veränderung, die Veränderungen auch schätzt, die vielleicht nur den Weg nicht kennt? Oder ist man eher auf der Diskussion, der Markt ist ja so schlimm und die Kunden sind alle ganz böse und wir wissen jetzt einfach nicht, wir warten mal ab. So, und das ist etwas, woran du schon erkennst, habe ich Menschen vor mir, die da den Veränderungsprozess mitgehen wollen. Aber vielleicht noch einen Nachsatz an der Stelle, weil es mir ganz wichtig ist. Ich glaube, es ist auch unsere Aufgabe dann in der Führung, den MitarbeiterInnen klarzumachen, wo wir hinwollen und wie wir dieses auch anstellen wollen. Weil genau das, was du angesprochen hast, die Sorge vor Veränderungen ist ja vielfach da. Und die müssen wir einfach darüber nehmen, indem wir mit den Mitarbeitern uns sehr intensiv auseinandersetzen und die letztlich, wenn ich das so sagen darf, bildlich an die Hand nehmen.
Wenn du jetzt mal sozusagen kostenloses Consulting für die Zuhörer. Wenn ich jetzt in so ein Unternehmen komme und möchte herausfinden, was jetzt passieren muss, welche 3 Fragen müsste ich stellen und wem müsste ich die stellen?
Ich würde ganz oben anfangen. Das ist ja so ein altbekannter Spruch, den ich jetzt an der Stelle nicht unbedingt wiederholen will. Aber ich würde beim Aufsichtsrat oder Gesellschafter anfangen. Und die erste Frage wäre, wo stehen wir heute? Und die Nachfrage wäre, wo wird das Unternehmen Ihrer Meinung nach in 5 Jahren stehen? Und ich würde jetzt auf der Geschäftsführungs- oder Vorstandsebene die gleiche Frage stellen, vielleicht ein bisschen anders, nämlich wie schätzen Sie die Situation heute ein? Und welche Schritte haben Sie eingelegt oder eingeleitet, um in 2030 da und dort zu stehen? So, und ich glaube, 3 Fragen. Ne? Die dritte Ebene wäre für mich üblicherweise auf der mittleren Führungsebene im Vertrieb die Frage, wie gut sind unsere Produkte heute für den Markt und welche Innovationen haben wir eingeleitet, um 2030 dazustehen.
Warum in der mittleren Führungsebene?
Ja, weil die sehr nah am Tagesgeschäft sind und eigentlich oft ein sehr klares Bild vom Kunden zurückspiegeln, was nicht gefiltert ist, wo du auch leicht nachfragen kannst nochmal, um den Sachverhalt genau zu verstehen. Und das mache ich sehr gerne, weil gerade dieses ungefilterte Bild hilft dir ja enorm, auf der Geschwindigkeit oder auf der Zeitachse die richtigen Entscheidungen abzuleiten. Also von daher bin ich sehr, sehr gerne auch auf der Ebene unterwegs und frage da den einen oder anderen mal, wo stehen wir heute und was müssen wir eigentlich tun?
Ja, da gibt es ja den Ausdruck der CEO-Bubble, dass praktisch diese ungefilterten Informationen den CEO nicht erreichen.
Ja.
Erlebst du das in der Realität, dass CEOs dann überrascht sind von deinen Erkenntnissen?
Regelmäßig. Ganz, ganz unterschiedliche Konstellationen hat man sowohl in größeren Unternehmen als auch wirklich im kleinen Mittelstand, wo der Gesellschafter dann auf einmal völlig überrascht ist, wie denn tatsächlich die Meinung der Mitarbeiter ist, was denn zu tun ist. Ja, und da hat man nun mal einfach eine Entkopplung, die ist auch nachvollziehbar. Ja, nicht jeder Mitarbeiter rennt zum Chef und sagt, hör mal Chef, ich weiß, was wir besser machen können, wenn denn vorher die Entscheidung vom Chef kam. Völlig, völlig normal, liegt in der Natur der Sache sozusagen, ja.
Dann gucken wir mal jetzt rein, wie du das genau machst in unserer Kategorie The Secret Sauce.
Die Secret Sauce.
Du hast ein Bewertungsmodell, nach dem du Unternehmen prüfst und bewertest. Wie sieht das aus? Wie funktioniert das? Und können unsere Zuhörer das jetzt morgen auch anwenden?
Ob sie es morgen auch anwenden können, müssen wir dann sehen. Also wie steige ich üblicherweise ein? Ich habe es jetzt eben schon mal ausgeführt. Ich gehe in die Unternehmen, in die Standorte und üblicherweise nutze ich dazu eine weiterentwickelte Canvas-Geschäftsmodellanalysebasis. Dieses Canvas-Tool ist frei verfügbar, findet man auch im Internet. So wie es da geschildert wird, mache ich es heute nicht mehr, weil ich über die letzten 15 Jahre relativ viel Erfahrung sammeln durfte damit und habe das an vielen Stellen angepasst. Das Ganze findet im Workshop-Charakter statt. Ich lege Wert darauf, dass die Führungskräfte aus allen Funktionen daran teilnehmen. Und dann geht man von der Marktseite aus, starten wir in die Diskussion, gucken uns an, wo ist das Unternehmen, wie ist das Unternehmen im Markt positioniert, wie ist das Unternehmen zum Beispiel auf der Produktseite positioniert. Und da erkennt man dann schon zum Beispiel, dass die Managementteams nicht unbedingt immer ein einheitliches Bild darüber haben. Unterschiedliche Bilder führen oft dazu, dass unterschiedliche Produkte entwickelt werden. Also entweder ist die Entwicklung stark, dann werden tolle Produkte entwickelt, die nicht in den Markt passen. Oder der Vertrieb ist stark, der schränkt die Entwicklung darauf ein, was er denn wirklich braucht vielleicht. So, und genau darüber steige ich ein und lerne dann relativ viel und schnell über die Position des Unternehmens. Und dann spielen wir die typischen G&V-Kennzahlen, Bilanzkennzahlen in die einzelnen Prozesse dazu. Und dann hat man einen sehr, sehr guten Überblick in kürzester Zeit. Und darum geht es, um die Arbeit sinnvoll zu starten.
Was ist dann sozusagen, wenn man diesen Workshop gemacht hat mit dem Canvas, was habe ich dann sozusagen am Ende? Dann habe ich ein Bild, wie die Zukunft aussehen muss oder erstmal die Probleme gefunden. Was ist so das Ergebnis in dem ersten Schritt?
Ich steige ein mit einer Ist-Analyse. Das heißt, ich versuche wirklich die Mannschaft darauf zu konzentrieren, im Heute und Jetzt zu bleiben. Und die zweite Runde, die man dann gerne macht, ist ja so eine typische SWOT-Analyse, Stärken-Schwächen-Analyse. Was können wir denn besonders gut? Warum sind wir denn besonders erfolgreich? Und was können wir vielleicht auch nicht besonders gut? Welche Schwächen haben wir denn? Und dann nimmt man das Segment für Segment auf. Und daraus kann man dann schon recht gut eigentlich ein Zielbild entwickeln. Und darum geht es mir, immer wieder für die unterschiedlichen Unternehmensgrößen auch das richtige Zielmodell zu entwickeln. Es macht keinen Sinn, mit einem riesigen Strategieprozess auf ein Unternehmen zu gehen, was 10 Millionen Euro Umsatz macht, alleine um eine Größenordnung mal zu nennen. Ja, und umgekehrt, wenn man 500 Millionen, 600 Millionen Unternehmen hat, braucht man eben auch einen anderen Strategieprozess, um alle mitzunehmen. Und das adaptiere ich dann ein Stück weit aus diesem Canvas-Modell heraus.
Jetzt sind wir hier in der Kategorie Secret Sauce. Da gibt es ja noch die eigene Suppe, in der die Unternehmen unterwegs sind oder die Leute schwimmen. Können da Denkfehler auftreten? Also was sind so häufige Denkfehler, die in diesem Erkennungsprozess oder im Transformationsprozess in den Unternehmen passieren?
Ja, das häufigste Thema erlebe ich eigentlich in dem Augenblick, wo die ersten Erfolge eingefahren sind. Da denken ganz, ganz viele, oh, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt können wir zurückgehen zu Business as usual. Und genau das darf ja eben nicht passieren, weil ein Veränderungsprozess ist ja eher ein kontinuierlicher Prozess. Und es geht ja darum, dass Organisationen lernen, sich aus sich heraus immer weiter zu entwickeln und immer weiter zu verbessern. Das ist zumindest meine Zielsetzung. Du hattest eingangs, glaube ich, das Thema High-Performance-Teams ja auch adressiert. Und genau darum geht es, wie schaffe ich eine selbstlernende Organisation, die sich immer wieder hinterfragt. Und deshalb, das ist einer der typischen Themen. Du bist losgelaufen, alle sind happy, ersten Erfolge erreicht und dann sage ich so, dann legt sich die Hälfte der Organisation wieder schlafen. Genau das darf nicht passieren.
Gibt es da so die typische vielleicht Phase, sagen wir mal Startschuss, Transformation, 1. Januar, muss ich im April aufpassen, im Juni, im Oktober, was ist da so deine Erfahrung?
Ja, es gibt die typischen Zyklen. Am Anfang sind doch die meisten sehr aufgeschlossen, sehr offen, berichten auch gerne, werden gefragt, finden das toll, dass sie gefragt werden. So in der zweiten Phase, irgendwie ab Woche 4, 5, 6, geht es ja ans Eingemachte und da wird es auch anstrengend, weil dann vielfach Fragen zu beantworten sind, die eben nicht so mal eben aus der Lameng zu beantworten sind, sondern tiefergehende Analysen erfordern, mehr Arbeitsaufwand erfordern. Und das finden dann viele nicht so besonders interessant, weil sie vielleicht auch nicht sofort den Sinn darin sehen. Und das wird dann oft zäh. Ja, und dann geht es aber auch wieder nach vorne, also wieder hoch. Wenn man dann erkennt, was wird mit diesen ganzen Informationen gemacht, wie entsteht daraus ein konsistentes Zukunftsbild? So und so hat man so diesen typischen Zyklus, wo man immer darauf achten muss, hat man die Leute noch dabei.
Ja, aber ich meine, nichtsdestotrotz, die Wahrheit ist ja, dass sehr viele Transformationen nicht so enden, wie man sich das am Anfang auf Slides oder so vorgestellt hat. Mal ganz vereinfacht, wo ist das hauptsächliche Problem, Ralf? Sind das falsche KPIs? Ist das zu viel Cost-Cutting? Ist das fehlende Führung oder einfach zu langsame Entscheidungsprozesse?
Ja, für mich ist es eigentlich fehlende Führung. Am Ende, weil als Führungskraft muss man vorhergehen und natürlich aber auch gleichzeitig zurückgucken und sehen, habe ich die Mannschaft noch dabei? Und im Notfall, auch wenn es vielleicht unangenehm ist, aber die Geschwindigkeit ein Stück weit anpassen. Also ich glaube, das ist das größte Thema, warum Transformationsprozesse dann irgendwann stecken bleiben. Entweder verliert man die Lust, ja, also mit Mann meine ich jetzt nicht unbedingt die Führung, sondern meistens die Mitarbeiter, weil es zu anstrengend, zu ambitioniert ist. Oder aber man verliert die Orientierung. Das ist dann aber ein reines Führungsthema.
Und jetzt könnte man ja meinen, so ein CTO, Chief Transformation Officer, verliert die Lust nicht, weil das ist der Kern des Jobs. Ist das aber so? Also gibt es da auch CTOs, die mal die Lust verlieren? Und wenn nicht, wie schaffen die CTOs das, dass die CEOs und die CFOs die Lust nicht verlieren?
Das ist eine gute Frage. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass man niemals die Lust verliert. Ich glaube, das wäre auch unseriös. Aber es ist natürlich ein Teil der Aufgabe, auch relativ nüchtern darauf zu gucken und zu sagen, was sind jetzt die nächsten Schritte? Und wenn man einige Transformationserfahrungen gesammelt hat, dann kann man mit den Situationen auch ein bisschen besser umgehen. Und natürlich ist das manchmal auch ein Stück weit frustrierend, wenn man dann eben mitkriegt, dass die KollegInnen vielleicht anders denken oder gerade nicht so ganz dabei sind oder andere Fokusthemen haben oder Ähnliches. Aber da geht es eben darum, ein gemeinsames Bild zu entwickeln und den Fokus da zu halten an der Stelle. Aber das hat jetzt trotzdem manchmal natürlich auch zur Folge, dass man selbst vielleicht für den Moment mal die Lust verliert.
Okay, dann gucken wir jetzt mal in der nächsten Kategorie, wie man die Menschen mitnimmt.
Der menschliche Moment.
Du beschreibst Transformation in Stufen, Aufwecken, Erkennen, Leistungsfreisetzung. Was für Kommunikation ist dann da nötig? Was passiert so in der ersten Woche, in der vierten Woche, nach 3 Monaten? Führ uns doch da mal so ein bisschen durch.
Erste Woche, ich hatte es jetzt schon mehrfach ausgeführt, man ist vor Ort und versucht anzudocken, auch bei den Teams, versucht ja erstmal irgendwo zu hören, zu verstehen, was treibt die gerade um. Und es ist nun durchaus sehr wichtig zu realisieren, dass die Menschen vor Ort, die an den Themen arbeiten, oft das beste Bild haben. Und die Interpretationshoheit ist natürlich bei dem Fragenden hinterher. Aber wesentlich ist erstmal dort die Informationen abzuholen. Und da nehme ich auch wahr, dass die MitarbeiterInnen das sehr schätzen. Ja, also dass sie gefragt werden, dass sie um Rat gefragt werden auch. Und es geht genauso in der Diskussion dann aber auch für mich sehr klar darum zu sagen, warum man da ist. Ja, es gibt eh eine Erwartungshaltung, wenn ein Chief Transformation Officer kommt, umso wichtiger ist, dass man das klar kommuniziert, warum ist man da. Und vor allem, wie sehen die nächsten Wochen aus? Und das zahlt jetzt ein bisschen auf die zweite Frage ein. Wie sieht eine Kommunikation nach 4 Wochen, 6 Wochen aus? Und ich sagte es schon, da wird das Ganze auch ein bisschen anstrengender. Natürlich, weil man dann doch wirklich tiefer in den Maschinenraum absteigt und da nicht unbedingt jeder happy ist, wie soll man sagen, die volle Transparenz zu geben, weil da ja auch dann das ein oder andere Thema relativ schnell hochkommt. Und das sind dann so die Quick Wins, wie ich sie nenne, die man eigentlich auf dem Weg mitnimmt. Und ich glaube, wichtig ist dabei, dass die Mitarbeiter spüren, dass es nicht darum geht, irgendeinem das Gefühl zu geben, du hast etwas falsch gemacht. Im Gegenteil, sondern das, was schiefgelaufen ist, willkommen zu heißen und zu sagen, wie kriegen wir es denn nach vorne raus besser gemacht? Was können wir denn darin optimieren? Welche Chance haben wir darin? Und das ist ein wichtiger Teil dieser Kommunikation, die Chancen in den Vordergrund zu stellen.
Ja, die können ja aber auch unterschiedlich interpretiert werden. Ne? Wenn ich jetzt der Gesellschafter bin, dann ist die Chance vielleicht auf mehr Kohle für die Company gut. Und jemand, der tief im Maschinenraum ist, interessiert vielleicht eher was anderes. Wie kriege ich denn jetzt die Leute motiviert? Muss ich jetzt alle da monetär incentivieren? Oder gibt es da andere Wege? Geht es ohne Geld? Muss es mit Geld gehen? Wie siehst du das?
Gute Frage. Also ich habe wie viele, die das öfter machen, wahrscheinlich auch mehrere Versuche mal gehabt, sowohl mit Geld als auch ohne Geld. Und meine Erfahrung ist, es hängt von der Ebene ab. Also die Mitarbeiterinnen, die heute eigentlich keine Tantieme, keine Bonuszahlungen oder Ähnliches erhalten in größerem Umfang, die monetär anreizen zu wollen, ist schwierig, weil der monetäre Anreiz oft dann, nun soll gar nicht despektierlich klingen, ein eher geringerer Eurobetrag ist. Und nach 2 Monaten haben die Mitarbeiter vergessen, dass sie diesen Eurobetrag erhalten. Das heißt, das ist dann irgendwann in die Irrelevanz überführt. Und von daher halte ich von dem monetären Anreiz auf normaler Fach- und Sachbearbeiterebene wenig. Da geht es vielmehr darum, den Mitarbeitern klarzumachen, wenn wir das und das erfolgreich gestalten, dann sind wir als Unternehmen erfolgreich in den nächsten 5 Jahren. Und das gibt euch Sicherheit für eure persönliche Entwicklung in dem Unternehmen. Das gibt Sicherheit für das Unternehmen selbst. Und ich glaube, das ist auf der Arbeitsebene auch vielfach angestrebt, Sicherheit zu generieren.
Ja, dann lass mich andersrum fragen und entschuldige, dass ich unterbreche. Wenn ich jetzt auf der oberen, mittleren und der Top-Ebene unterwegs bin, geht es da ohne Geld?
Ich glaube, auf der Top-Ebene geht es nicht ohne Geld, weil da ist es ja auch Usus, dass man irgendwo einen gewissen Anteil des Gehalts irgendwo variabel hat, der ohnehin an Zielen festgemacht ist. Da geht es vielmehr darum, die richtigen Ziele auszuwählen für einen Transformationsprozess. Und das ist ja üblicherweise oft am EBT hoffentlich, manchmal auch am EBITDA geknüpft. Und das sind aber so die Themen, da wird es nicht ohne gehen, denke ich. Weil die Fachkräfte, Führungskräfte kennen das. Ja, und die sagen dann auch, okay, wenn es super läuft, will ich halt davon auch partizipieren.
Und wie schaffe ich jetzt so die Menschlichkeit in die Transformation zu bekommen, wenn ich unten in der Organisation, wenn ich das mal so sagen darf, die Story habe, wir haben hier eine goldene Zukunft vor uns und oben Cash on the Tash nächstes Jahr oder Ende des Jahres. Wie kriege ich jetzt so diese Gesamtgeschichte hin, dass alle sagen, als Menschen wollen wir hier mit Begeisterung was schaffen?
Ich glaube, es wird nicht gelingen, immer alle mitzunehmen. Ja? Das wird keinem gelingen, das wird auch mir nicht gelingen. Mir ist wichtig, eine gute Geschichte zu haben, und mit Geschichte meine ich jetzt nicht geschichtenerzählerisch, sondern tatsächlich eine Story fürs Unternehmen. Was müssen wir tun, damit wir erfolgreich sind? Und immer wieder darauf einzuzahlen. Begeisterung auch für die Veränderung zu wecken. Ja, funktioniert natürlich durch Aufmerksamkeit bei den Mitarbeitern. Und das ist eines der Themen, den KollegInnen dort ausreichend Aufmerksamkeit zu geben für das, was sie auch leisten in der Veränderung. So, und da wird aber trotzdem natürlich nicht jeder happy sein. Ja, und ganz oft geht es schon auch damit einher, dass man eben vielleicht den ein oder anderen Personalstab abbauen muss. Und gerade dann ist natürlich keiner happy. Ja, das kann auch nicht die Erwartung sein. Und trotzdem geht es darum, eine gute Stimmung für die Veränderung zu halten.
Und wie mache ich das?
Ja, das mache ich darüber, dass ich auf der einen Seite sehr transparent bin und sage, okay, dieser Schritt ist erforderlich aus dem und dem und dem Grund. Das geht leider nicht anders und wir haben uns so entschieden. Und auf der anderen Seite dann aber auch zu sagen, okay, und jetzt geht's nach vorne, weil wir haben ja einen Teil jetzt hinter uns gebracht und konzentrieren uns jetzt wieder auf die nächsten Schritte nach vorne und darüber die Mitarbeiter mitzunehmen. Ja, und sie auch glauben zu lassen daran, dass diese Veränderung stattfindet.
Das hört sich so an, als wenn das nicht jeden Tag ganz einfach ist. Als Chief Transformation Officer ist man ja nicht immer beliebt in der Firma. Wie oft wünschst du dir, vielleicht einen anderen Beruf zu haben? Und wenn ja, welcher wäre das?
Ja, also man möchte natürlich und auch ich möchte irgendwie immer gerne gesehen sein, ja, und immer willkommen sein. Und von daher schmerzt das dann schon oft persönlich, wenn man erkennt, man ist jetzt eben nicht willkommen. Oder es gibt eben viele Stimmen gegen einen, aber ich glaube auch, in einem Transformationsprozess muss man das durchstehen. Und für mich ist immer wesentlich, am Ende den Erfolg zu sehen und auch tatsächlich den Erfolg mitzunehmen und dann darüber die Bestätigung zu kriegen, guck mal, das war richtig, weil die Schmerzen muss man durchstehen. Das heißt, zu deiner eigentlichen Eingangsfrage, welcher Job wäre der geliebtere vielleicht? Ich glaube, ich habe keinen, weil ich habe mir ganz bewusst entschieden, das Thema Transformation zu machen. Das ist auch gar nicht so sehr geplant entstanden in meiner Karriere, sondern ich bin immer wieder auf solche transformatorischen Aufgaben dann auch geholt oder gesetzt worden und muss auch sagen, mir macht eben diese Veränderung Spaß zu erkennen, dass man es wirklich schafft, ein Unternehmen von A nach B zu kriegen.
Das hört sich überzeugend an, also bleiben wir dabei. Kurze 5 Fragen an dich. Verbrenner aus im Jahr 2035, ja oder nein?
Nein, so schnell dreht sich die Welt nicht. Es wird immer noch Anwendungen geben, wo es den Verbrenner brauchen wird. Ich glaube, er hat seine Berechtigung.
Ja. Du hast ja vorhin schon was über potenzielle Strategien in der Automobilindustrie gesagt. Die Zulieferer, müssen die sich jetzt diversifizieren? Ja oder nein?
Ja, unbedingt. Die meisten auf jeden Fall. Es mag sein, dass einige super positioniert sind im Interior-Bereich, im Cockpit, im LED-Bereich, wie auch immer. Die mögen vielleicht nicht so sehr viel Transformationserfordernis haben wie diejenigen, die im Antriebsstrang, im verbrennungsmotorischen Antriebsstrang unterwegs sind. Aber ich glaube, es ist trotzdem essentiell, sich die Frage zu stellen, wie wird mein Markt 2030 aussehen oder in 5 Jahren aussehen und wo bin ich da positioniert?
Ja. Und welche Rolle spielt Defense dabei?
Ja, Defense-Bereich ist ein hochattraktiver Bereich aus der deutschen Brille heraus betrachtet. Wir sind ein Hochtechnologieland, wir sind dort nach wie vor immer noch gut positioniert, da glaube ich fest dran. Und ich denke, der Defense-Bereich wird in der Hochtechnologie landen on the long run. Und von daher kann das für Deutschland und für die Unternehmen in Deutschland ein sehr, sehr gutes und attraktives Betätigungsfeld werden.
Und konkret bei der CAP AG, dein Ziel für die nächsten 100 Tage, Top-Prio bei dir?
Ja, wie gerade schon gesagt, da kann ich jetzt nicht ganz so tief einsteigen, aber natürlich nach 100 Tagen muss klar sein für jedes Unternehmen, wo wollen wir hin und wie machen wir das konkret.
Und die letzte Frage der kurzen Serie, keine Transformation ohne?
Ohne Schmerzen, weil ohne dass wir das ein oder andere Liebgewonnene loslassen, wird es nicht funktionieren. Also von daher, es ist immer auch ein gewisser Schmerz in der Transformation.
Ich habe es schon gedacht, du sagst keine Transformation ohne Ralf Rumberg, aber jetzt haben wir erstmal keine Schmerzen. Wie sieht dein Terminkalender aus? Was passiert in der Agenda eines Chief Transformation Officers? Du hast ja vorhin schon erzählt, warst jetzt zumindest heute länger im Auto mit Teams-Calls, die jetzt technisch nicht ganz so einwandfrei waren. Wie laufen die anderen Tage?
Ja, eigentlich relativ ähnlich. Man ist sehr, sehr viel unterwegs, weil ich schaue mir schon die Standorte ja alle an, wie gesagt. Und man ist dann auch im Nachgang, wenn man viele Fragen gestellt hat, kriegt man doch relativ viele Antworten. Und es ist wichtig, einfach den Mitarbeitern dann auch die Aufmerksamkeit zu schenken, genau diese Antworten auch zu bearbeiten. Und von daher ist der Terminkalender eher recht volatil. Ist aber natürlich in einem Transformationsprozess auch üblich. Das heißt, hier geht es also nicht so sehr darum, irgendwo Regeltermine für die nächsten x Monate zu haben, sondern eher, auf die Situation sich einzustellen und zu sagen, was hat jetzt höchste Priorität und was muss ich jetzt heute tun, was muss ich in den nächsten 3 Tagen tun und was muss ich auch in 3 Wochen tun, ja.
Also sind so Steering Committees oder Regelkreise eher ad hoc oder macht ihr da schon Regeltermine?
Ja, das sind schon Regeltermine natürlich, aber die sind viel kürzer getaktet, als man das jetzt üblicherweise hat. Ja, also vielfach bei größeren Projekten in Konzernen hat man es ja so, dass man alle 4 Wochen einen Regeltermin dann hat für Steering Committee oder so. Hier kann man eher davon ausgehen, dass man das dann jede Woche hat.
Okay. Sehr spannend, hört sich nach einer engen Taktung an. Ralf, vielen Dank, dass du deine Einblicke heute mit uns geteilt hast als Chief Transformation Officer. Ich glaube, da haben wir einiges gelernt und auch konkrete Dinge mitgenommen. Also keine Transformation ohne Schmerzen, klares Zielbild, nicht EBITDA nehmen, sondern EBT. Gibt es von dir noch den letzten Tipp für alle, die keinen Chief Transformation Officer haben? Wie muss man Veränderungen in der Organisation vorantreiben?
Ja, der liebste Tipp ist von meiner Seite aus immer, macht euch klar, wo ihr mit eurem Unternehmen in 5 Jahren stehen wollt und denkt von da aus rückwärts, was zu tun ist, um das wirklich zu erreichen.
Das ist ein guter Tipp. Vielen Dank, dass du heute da warst.
Herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir Spaß gemacht.
Das freut mich. An unsere Zuhörer, wenn euch diese Episode gefallen hat, lasst uns eine gute Bewertung da und schickt uns Vorschläge für die nächsten Episoden an hello@tte-strategy.com. Und unser Podcast ist ein Format der TTE Strategy GmbH, der mehrfach mit dem Hidden Champions Award ausgezeichneten Strategie- und Transformationsberatung. Und wenn ihr Ruhe und Routine in euren unruhigen Alltag bringen wollt, hört wieder rein bei Unruhige Zeiten.
Unruhige Zeiten.